In den letzten Predigten, da haben wir schon einiges über das Leben Josefs gehört und da haben wir auch immer wieder gesehen, dass Josef sein Leben in der Abhängigkeit von Gott und auch in dessen Nähe gelebt hat. Und genau diese Eigenschaften, die wir da gesehen haben, die werden wir auch heute wieder in den Betrachtungen über unseren heutigen Bibeltext wiederfinden. Und wir wollen zu Beginn den Text aus 1. Mose 41 lesen. Wer eine Bibel hat, kann gerne mitlesen. Wir werden ab Vers 15 beginnen. Da heißt es: Und der Pharao sprach zu Josef: Ich habe einen Traum gehabt, aber es kann ihn niemand deuten. Nun habe ich über dich vernommen, dass du einen Traum zu deuten vermagst, wenn du ihn hörst. Josef antwortete dem Pharao und sprach: Das steht nicht bei mir. Gott wird verkündigen, was dem Pharao zum Wohl dient. Und jetzt wollen wir ab Vers 24 b weiterlesen. Und ich habe es den Wahrsagern erzählt, aber keiner kann es mir erklären. Da sprach Josef zum Pharao: Was der Pharao geträumt hat, bedeutet dasselbe. Gott hat den Pharao wissen lassen, was er tun will. Die 7 schönen Kühe sind 7 Jahre und die 7 schönen Ähren sind auch 7 Jahre. Es ist ein und derselbe Traum. Die 7 mageren und hässlichen Kühe, die nach jenen heraufkamen, sind 7 Jahre. Ebenso die 7 leeren, vom Ostwind versenkten Ähren. Es werden 7 Hungersjahre sein. Darum sagte ich zu dem Pharao: Gott hat den Pharao sehen lassen, was er tun will. Siehe, es kommen 7 Jahre, da wird großer Überfluss herrschen im ganzen Land Ägypten. Aber auch nach ihnen werden 7 Hungerjahre eintreten. All dieser Überfluss wird vergessen sein im Land Ägypten. Und die Hungersnot wird das Land aufzehren, sodass man nichts mehr merken wird von dem Überfluss im Land wegen der Hungersnot, die danach kommt. Denn sie wird sehr drückend sein. Dass aber der Pharao den Traum zweimal hatte, das bedeutet, dass die Sache bei Gott fest beschlossen ist und dass Gott es rasch ausführen wird. Und nun möge der Pharao nach einem verständigen und weisen Mann sehen, ihn über das Land Ägypten setzen und ihn über das Land Ägypten setzen. Der Pharao möge handeln und Aufseher über das Land setzen. Und er lasse in den 7 Jahren des Überflusses den 5. Teil des Ertrages erheben vom Land Ägypten. So soll man alle Nahrung dieser 7 künftigen guten Jahre sammeln und Getreide speichern zur Verfügung des Pharaos und diese Nahrung in den Städten aufbewahren. Und diese Nahrung soll dem Land als Vorrat dienen für die 7 Hungersjahre, die im Land Ägypten eintreten werden, damit das Land durch die Hungersnot nicht zugrunde geht. Soweit der Text für heute Morgen. Und wir wollen aus dem Text heute Morgen 3 Aspekte aus Josefs Leben betrachten. Der erste wird sein, was wir uns anschauen wollen, wie Josef vor dem Pharao stand. Und hier wird uns vor allem wichtig, dass er Gott die Ehre gab und dass er ihm vertraute. Als zweites werden wir uns anschauen, wie er zu dieser Haltung kam und wie er das lernte. Und zum Schluss werden wir dann noch sehen, wie Gott Vertrauen und Ehre ihm gegenüber belohnt. Wollen wir vielleicht zu Beginn der Predigt noch aufstehen und Gott auch die Zeit jetzt anbefehlen. Herr Jesus, hab Dank, dass wir heute Morgen wieder aus deinem Wort hören dürfen und dass du zu uns reden willst. Ich möchte dich da um deinen Segen bitten und auch um deine Hilfe. Auch bei der Übersetzung möchte ich dich bitten, dass du deinen Segen dazu gibst. Amen. Kommen wir zum ersten Punkt, das Verhalten von Josef vor dem Pharao. Und da wollen wir uns als erstes anschauen, wie Josef Gott die Ehre gab. Josef ist im Gefängnis gelandet. Dort steigt er schnell zum Aufseher der Gefangenen auf. Nach einiger Zeit werden 2 Hofbeamte des Pharao eingesperrt. Diese haben in der gleichen Nacht sehr seltsame Träume und Josef kann sie ihnen deuten. Der eine wird wieder Mundschenk und der andere, der wird erhängt werden. Demjenigen aber, der wieder in sein Amt kommt, legt er es ans Herz, ihn nicht zu vergessen. Doch genau das geschieht. und Josef sitzt weiter im Gefängnis. 2 Jahre später hat dann der Pharao eines Nachts einen Traum. Und hier beginnt dann auch unser Bibeltext. Dieser Traum beunruhigt den Pharao so sehr, dass er alle Wahrsager des Landes kommen lässt. Aber keiner kann den Traum deuten. Und da erinnert sich der Mundschenk an Josef, dass er ihn im Gefängnis die Träume gedeutet hat. Und so wird Josef vor den Pharao gerufen. Das haben wir in Vers 14 gelesen. Stellen wir uns die Situation von Josef vor. Er kommt nach einiger Jahre wieder aus dem Gefängnis, weil er gebraucht wird. Aus dem Gefängnis direkt zu Pharao. Und dieser empfängt ihn dann mit den Worten: Ich habe einen Traum gehabt, aber es kann ihn niemand deuten. Nun habe ich über dich vernommen, dass du einen Traum zu deuten vermagst, wenn du ihn hörst. Was würden wir in so einer Situation machen? Wir fühlten uns vielleicht geehrt und wichtig. Vielleicht wären wir sogar ein wenig stolz. Schließlich werden ja wir gebraucht, noch eben im Gefängnis und dann vor dem Pharao, der ihn völlig ausgeliefert ist. Das ist ja schon was Besonderes. Aber Josef antwortet dem Pharao auf eine sehr demütige Art und Weise. Er sagt nämlich: Das steht nicht bei mir. Gott wird verkünden, was dem Pharao zum Wohl dient. Josef lenkt den Blick nicht auf sich, sondern er lenkt ihn weg auf Gott. Und er weiß, dass er selbst die Träume nicht deuten kann, sondern nur Gott. Das ist ja eigentlich relativ riskant, was Josef hier macht. Der Pharao hat geträumt und ist sehr unruhig, weil niemand ihm sagen kann, was dieser Traum zu bedeuten hat. Und wir haben in Vers 24 gelesen, dass kein Wahrsager den Traum erklären kann. Und jetzt ist Josef die letzte Hoffnung vom Pharao. Und Josef hat nichts Besseres oder anderes zu sagen, dass er es auch nicht kann. Und ja, ich glaube, wir würden es alle verstehen, wenn jetzt der Pharao hergehen würde und Josef wieder ins Gefängnis werfen würde. Aber für Josef ist es sehr wichtig, von vornherein festzustellen, dass nur Gott Träume deuten kann. Und er lediglich ja, das Sprachrohr Gottes für den Pharao ist. Alle Ehre soll Gott gehören. Das hat für Josef höchste Priorität. Wie sieht das bei uns aus? Wie reagieren wir, wenn jemand zu uns kommt und um unsere Hilfe bittet, weil Gott uns eine Gabe gegeben hat, mit der wir dem Nächsten dienen können? Rühmen wir dann Gott, dass er uns bestimmte Dinge geben, dass er uns die bestimmten Dinge oder Gaben gegeben hat, oder ja, preisen wir uns selbst? Diese Haltung, die Josef hatte, nennt man Demut. Es ist ja unser Lebenssinn, Gott zu ehren und nicht uns selbst. Wenn wir Gottes Segen in die Welt tragen wollen, wird uns das nur gelingen, wenn wir Gottes Ehre suchen und nicht die eigene. Josef wäre niemals Zaphenat Paneach, so wird er nämlich genannt, und das heißt übersetzt Retter der Welt oder Erhalter des Lebens. Diesen Namen hätte er niemals bekommen, wenn er seine eigene Ehre gesucht hätte. In Jesaja 42, Vers 8 steht: Ich bin der Herr, das ist mein Name, und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Ja, wir wollen von Josef lernen, Gott die Ehre zu geben, so wie Josef es auch vor dem Pharao tat. Und noch eine weitere Sache sehen wir von Josef, als er vor dem Pharao steht, nämlich, dass Josef Gott vertraut. In Vers 16 zeigt sich, dass Josef Gott auch sehr großes Vertrauen entgegenbrachte. Er bezeugt vor dem Pharao, dass Gott selbst dem Pharao verkünden wird, also in der Zukunft, was ihm zum Wohl dient. Josef ist davon fest überzeugt, dass Gott ihm die Deutung zeigen wird. Er zweifelt daran nicht im geringsten. Und das drückt das feste Vertrauen zu Gott aus. Wollen wir nun zum zweiten Punkt kommen. Und zwar, wie Josef zu dieser Haltung gekommen ist. Wie hat er diese Demut und dieses Vertrauen auf Gott gelernt? Und hier wollen wir uns, ja, mir ist aufgefallen, wo er das gelernt hat. Das hat er nämlich im Gefängnis gelernt. Und zwar sehen wir im Gefängnis, dass Josef im Kleinen treu war. Bereits im Gefängnis hat er bekannt, dass nur Gott Träume deuten kann. Er sagt in Kapitel 40 im Vers 8, als ihn ja die zwei mit eingesperrten Leute nach der Deutung des Traumes fragen, sagt er: Kommen die Deutungen nicht von Gott? Und so bekennt er, dass nur Gott Träume zu deuten vermag. Weil Josef in geringen Umständen Gottes Ehre suchte, konnte er auch dann vor dem Pharao Gott die Ehre geben. Und noch etwas lernte er im Gefängnis. Und zwar sich nur und ganz ausschließlich auf Gott zu verlassen. Er bittet zwar den Kämmerer, sich an ihn zu erinnern, aber in Kapitel 40, Vers 23 heißt es: Aber der Mundschenk dachte nicht an Josef, sondern er vergaß ihn. Josef schreibt dem Kämmerer auch kein Erinnerungsmail. Nein, er vertraut auf Gott allein. Das war für Josef eine besondere Schule, die er durchmachte. Er musste lernen, sich auf Gott zu verlassen. Wie er das als Gefangener lernte, konnte er es auch, als man ihn zum Vizepharao dann später machte. Josef lebte vor, was es bedeutet, mit Jesus gestorben zu sein. Man kämpft nicht um den eigenen Vorteil, das eigene Überleben, sondern kann sein Schicksal beruhigt in Gottes Hand geben. In Josefs Leben wird deutlich, was Paulus im Galaterbrief schreibt. Und zwar in Galater 2, Vers 20 schreibt Paulus mal: Ich bin mit Christus gekreuzigt, nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das hat Josef gelernt und konnte so sagen: Herr, so wie du es machst, ist es absolut richtig. Ich möchte an dieser Stelle einen kleinen Einschub machen. Und zwar haben wir uns ja über Josef im Hauskreis eine lange Zeit unterhalten. Und da ist uns eine Sache wichtig geworden. Und zwar: Was sind gute und was sind schlechte Zeiten? Wenn man ja Josef diese Frage stellen würde, wie würde er antworten? Wie würde er antworten, wenn man ihn fragt, was sind deine guten und was sind deine schlechten Zeiten in deinem Leben gewesen? Die Zeit im Gefängnis wird ja oft als schlechte Zeit im Leben Josefs angesehen. Man sagt, er war am Anfang beim Vater, dann ist er in die Grube gekommen von seinen Brüdern, dann ist er verkauft worden als Sklave, dann geht's weiter bergab. Ja, dann ist er beim Potiphar aufgestiegen, da war es ein bisschen höher vielleicht wieder, und dann ist er im Gefängnis gelandet und dann war er quasi ganz unten. Aber ja, was würde Josef sagen, wenn er sein eigenes Leben mal bewerten müsste? Würde er das Gefängnis auch als die schlechteste Zeit und die schlimmste Zeit in seinem Leben ansehen? Vielleicht würde er sogar sein Leben als die wertvollste Zeit im Leben ansehen. Warum das? Im Gefängnis hatte er Zeit, mit Gott zu reden und Gemeinschaft mit ihm zu haben. Ja, er hat sich um die Gefangenen gekümmert, aber dennoch wird er oft in seiner Zelle sitzen müssen. Schließlich ist er ein Gefangener. In dieser Zeit wird er viel mit Gott geredet haben und Gott auch mit ihm. Wilhelm Busch, ein Prediger, der zur Zeit des Dritten Reiches gelebt hat und ja öfters auch ins Gefängnis gekommen ist, der hat seine Zeit im Gefängnis mal folgendermaßen beschrieben. Und vielleicht hätte Josef es auch ähnlich beschrieben. Ich möchte euch einen Abschnitt aus einem Buch von ihm vorlesen, wo er das beschreibt. Und diese Überschrift von diesem Abschnitt, die heißt: Dreimal am Tag eine Stunde Gott loben. Ich lese vor. Wir kamen damals nie in ordentliche Gefängnisse, sondern in die Gefängnisse der Staatspolizei. Das waren Gefängnisse besonderer Art. Ich hatte meistens, mit einer Ausnahme, eine Zelle, die so schmal war, dass ich, wenn ich die Arme anwinkelte, schon an die Wand stieß. Oben war ein Fenster, zwei Schritte hin, zwei Schritte her. Da werden Sie nach zwei Tagen wahnsinnig. Nichts zu lesen, kaum zu essen. Ich dachte, ich werde verrückt in dieser Zelle. Doch dann erlebte ich immer dasselbe, dass wir nämlich an der Grenze des dunklen Reiches aufgingen. Mensch, Du gehörst doch dem, der dich erkauft hat, und Gott lässt sein Eigentum nicht los. Ich kann es nur so ausdrücken. Dann kam Jesus zu mir in die Zelle. In diesen schmutzigen Gestapo-Zellen, da verlieren sie alle Schwärmereien. Da lernen sie die Realität. Da lernt man sein eigenes Herz kennen. Ich habe Zeiten erlebt, in denen Gott mir alle meine Sünden vorhielt, in denen ich sah, wer ich bin, ein verlorener Mensch. Aber dann sah ich Jesus für mich gekreuzigt und er kam zu mir. Als meine Frau mich einmal sprechen durfte, bei einer Verhaftung, sagte sie: Wie siehst du denn aus? Bleich, unrasiert und mager. Da sagte ich: Moment mal, um euch muss ich mal Angst haben. Wie viel Zeit habt ihr zum Beten? Wie viel Zeit hast du, um Gott zu loben? Mein Tagesablauf ist so: Von 7 bis 8 Uhr Gott loben. Von 8 bis 9 Uhr Fürbitte tun für andere. Von 9 bis 10 Uhr mir die Psalmen hersagen, die ich kann. Von 10 bis 11 Uhr mache ich Turnübung, damit ich nicht einroste. Von 11 bis 12 Uhr fange ich wieder an, Gott zu loben. Dreimal am Tag eine Stunde Gott loben. Meine Zelle war voll von der Herrlichkeit Gottes. Ich sagte: Um euch muss man Angst haben, die ihr mit der Wirklichkeit des lebendigen Gottes nicht mehr rechnet. Nicht um mich. Sowohl Wilhelm Busch, was wir jetzt gerade von ihm auch gelesen haben, als auch Josef hatten im Gefängnis Gemeinschaft mit Gott. Bei Josef kann man es daran erkennen, dass Gott mit Josef war und ihm Gunst in den Augen des Aufsehers gab. Wir lesen das in 1. Mose 39, Vers 21. Aber der Herr war mit Josef und verschaffte ihm Gunst und schenkte ihm Gnade vor den Augen des Kerkermeisters. Wie ist das bei uns? Gott hat in unserem Leben einen Plan und wir dürfen gespannt sein, wie er uns führt und sein Plan für unser Leben ist. Es mag vielleicht manchmal bergab gehen, wie bei Josef, aber dann sieh das doch als eine Schule Gottes an. Nutze die Zeit, Gott zu loben und Gemeinschaft mit ihm zu haben im Gebet oder im Lesen seines Wortes. Dann wird diese Zeit eine sehr fruchtbare Zeit für dich werden. Wollen wir nun wieder zu unserem Text zurückkehren und uns anschauen, wie Gott die Ehre und das Vertrauen ihm gegenüber belohnt hat. Josef hat vor dem Pharao ganz klar bekannt, dass er Gott die Ehre geben will und dass er fest auf Gott vertraut. Und Gott hat offenbart, was dem Pharao zum Wohl dienen wird und was kommen wird. Aber Gott hört hier nicht auf zu reden. Und nun zeigt Gott auch das, was dem Pharao zum Wohl dienen wird. Wenn Gott bei der Traumdeutung aufgehört hätte, wäre das keine gute Nachricht gewesen. Der Pharao weiß nämlich dann nur, es werden 7 Jahre Hungersnot kommen. Aber was soll er tun? Er steht wie vor einer riesigen Mauer, die aber 7 Jahre lang sein wird. Und keinen Weg, um da irgendwie unversehrt drüber zu kommen. Man kann zwar vielleicht vorsorgen, aber wie soll man vorsorgen? Wie viel Getreide muss der Pharao einlagern in den 7 guten Jahren? Und wie schlimm wird die Hungersnot werden? Aber er weiß auch nicht, wie gut werden die guten Jahre werden. Denn man darf ja schließlich nicht in den ersten 7 Jahren zu viel einlagern, denn dann würden die Leute schon in den ersten 7 Jahren hungern und werden quasi geschwächt in die Hungersnot gegangen. Aber man darf ja auch nicht zu wenig einlagern. Weil wenn ich zu wenig einlage, dann werde ich die Hungersnot nicht überleben. Und das führt ihn dazu, dass er nicht weiß, wie der richtige Weg ist. Wie soll er sich vorbereiten? Und mit 7 Jahren Hungersnot ist nicht gerade zu spaßen. Und der Pharao hat die Verantwortung für die damalige, ganze Welt eigentlich gehabt. Aus diesem riesigen Problem hat Gott direkt einen Ausweg parat. Diesen teilt er dem Pharao mit und hält ihn nicht für sich allein. Es ist wie eine Leiter über diese Mauer. Gott teilt dem Pharao genau mit, was er zur Vorbereitung machen soll. Wir lesen das in 1. Mose 41, in den Versen 33 bis 36. Das war der hintere Teil, den wir vorhin gelesen haben. Gott gibt hier eine sehr detaillierte Arbeitsanweisung, was der Pharao machen soll. Es soll zuerst eine Verwaltungseinheit für die nächsten 14 Jahre einrichten. Schließlich waren es 7 gute Jahre und 7 schlechte Jahre. Einen Obersten und ja, viele Aufseher über die einzelnen Städte. Diese haben die Aufgabe, in den 7 reichen Jahren das Korn einzulagern und dafür zu sorgen, dass jeder seinen Anteil abgibt. Gott sagt dem Pharao weiter, wie viel er einlagern soll. Den 5. Teil des Ertrags, also 20% aller Ernte, soll für die Hungersjahre abgegeben werden. Somit hat Gott dem Pharao alles Wichtige zum Überleben weitergegeben. Da Gott genau weiß, wie die Hungersjahre und auch die guten Jahre werden, konnte er die beste Anweisung bezüglich der Menge angeben, die gespeichert werden soll. Gott hat dem Pharao einen Ausweg aus seiner hoffnungslosen Lage gezeigt. Gott hat ihn zuerst auf dieses riesige Problem aufmerksam gemacht, das dann wie eine gewaltige Mauer vor ihm stand. Aber Gott bleibt in seiner Güte dort nicht stehen, sondern er geht weiter und zeigt ihm auch noch den Ausweg. David hat das später selbst auch erlebt und formuliert dies sehr treffend mit den folgenden Worten aus 2. Samuel 22, den Versen 29 bis 13. Da heißt es nämlich: Denn du, Herr, du bist meine Leuchte. Der Herr macht meine Finsternis Licht, denn mit dir kann ich gegen Kriegsvolk anrennen, mit meinem Gott über die Mauer springen. Wir stehen manchmal auch vor großen Problemen. Es ist zwar keine Hungersnot, aber vielleicht haben wir unsere Arbeit verloren oder wir haben in der Schule eine wichtige Prüfung in den Sand gesetzt. Das können auch so Probleme sein, die riesengroß vor uns stehen. Und dann gilt für uns das, was David erlebt hat. Gott kennt unser Problem und er will uns helfen, da rauszukommen. Wenn wir noch nicht wissen, wie wir über diese große Mauer von Problemen drüber kommen sollen, dann können wir ihn bitten, dass er uns das zeigt und dass er uns führt. Und dann dürfen wir uns auch sicher sein, dass Gott uns führen wird, wenn wir das auch wirklich wollen. Ich möchte noch einmal zusammenfassen. Als erstes haben wir uns Josefs Haltung vor dem Pharao angeschaut. Hier ist uns wichtig geworden, dass er Gott die Ehre gab und auf ihn vertraute. Als zweites haben wir gesehen, wie er zu dieser Haltung kam. Im Gefängnis lernte er, im Kleinen treu zu sein und Gott sein Leben anzubefehlen. Zum Schluss haben wir dann noch gesehen, wie Gott Vertrauen und Ehre ihm gegenüber belohnt hat, indem er dem Pharao zeigte, was ihm zum Wohl dienen wird. Weil Josef Gott sein Leben anbefohlen hat und Gottes Ehre suchte, hat er nicht nur den Namen Zaphenat-Paneach, Retter der Welt, erhalten, sondern er konnte auch diesen Namen mit Taten füllen. Amen.